Vielleicht sollten wir erstmal versuchen, uns dem Begriff Ehrenamt zu nähern. Wer übt denn an welcher Stelle wodurch ein Ehrenamt aus?
Ja, also Ehrenamt, das sind freiwillige Tätigkeiten, die nicht entlohnt werden und die man gemeinwohlorientiert im öffentlichen Bereich macht. Das heißt, es sind nicht bezahlte Tätigkeiten, damit fällt alles, was Erwerbsarbeit ist, raus. Es sind Tätigkeiten, die gemeinwohlorientiert sind, damit fällt zum Beispiel die reine Hilfe im Freundeskreis oder in der Nachbarschaftshilfe oder auch Unterstützung von Familienangehörigen raus, also Familienarbeit oder Haushaltsarbeit ist da nicht dabei. Und genauso ist es mit dem Begriffselement öffentlich, also öffentlicher Raum, ist es eben nicht im privaten Haushalt die Tätigkeit gemeint. Insofern üben alle diejenigen ehrenamtliche Tätigkeit aus, die eben sich gemeinwohlorientiert engagieren, sei es bei der Feuerwehr, in Vereinen, in der Flüchtlingshilfe oder im kulturellen Bereich wie bei Radio Frei.
Das stimmt. Sie bezeichnen den Begriff häufiger als angestaubt in Ihrem Buch, beziehungsweise der Begriff angestaubt fällt häufiger und schlagen Alternativen dazu vor, beispielsweise freiwilliges Engagement. Was ist denn so problematisch am Ehrenamtsbegriff und warum steht er dann trotzdem im Titel Ihrer Publikation?
Ja, also diese Bezeichnung angestaubtes Ehrenamt, die stammt nicht von mir, sondern von Ulrich Beck, einem bekannten Soziologen, der im letzten Jahr verstorben ist. Und ich bin der Meinung, dass Ehrenamt nicht so angestaubt ist, wie oft behauptet wird. Die Behauptung geht dahin zu sagen, früher gab es ein Ehrenamt, das von altruistisch motivierten Personen in sehr traditionsgebundenen Milieus, also das könnte zum Beispiel das Arbeitermilieu sein, aber auch zum Beispiel ein religiöses Milieu gemacht wird und in dem man praktisch von der Kindheit bis zum hohen Alter involviert ist und dann in den einzelnen Bereichen sich ausdrückt. Und dieses altruistische Ehrenamt gilt Soziologen heute als angestaubt, in Anführungszeichen. Ich selber halte das nicht für so angestaubt, wie immer behauptet wird, sondern glaube, dass das Ehrenamt durchaus auch noch eine Zukunft hat und sehe nicht eine Notwendigkeit, dieser neuen Begriffsschöpfungen wie Bürgerarbeit, freiwilliges Engagement oder so ähnliches zu verwenden. Für meine Begriffe sind die Merkmale von bürgerschaftlichem Engagement, freiwilligen Arbeit oder Ehrenamt in den Beschreibungen ganz ähnlich. Und die wichtigste Kategorie ist eigentlich, wie sehen das die Ehrenamtlichen selber? Und da erfreut sich auch der Begriff Ehrenamt weiterhin einer großen Popularität.
Aber wenn Sie es nicht als angestaubt bezeichnen, was wäre denn dann der Gegenbegriff, den Sie dafür setzen würden von Ihrer Seite aus?
Ich würde eben bei Ehrenamt bleiben, deswegen steht es auch so in meinem Titel. Mhm. Und wie gesagt, die Autoren, die das als angestaubt sehen, die würden lieber einen Begriff verwenden wie Freiwilligenarbeit oder bürgerschaftliches Engagement.
Mhm. Okay, gleich das erste Kapitel Ihres Buches steigt mit der Bemerkung ein, noch ein Buch zum Ehrenamt, wer braucht das? Und vielleicht habe ich es einfach nur überlesen. Aber ich meine, Sie hätten diese Frage dann im Folgenden nicht beantwortet. Abgesehen davon, dass mir als Mensch, der sich nicht zur Fachwelt zählt, wenn es ums Thema Ehrenamt geht, keine Bücherschwärme zu diesem Thema bekannt ist, würde mich nun doch interessieren, wie Sie selbst diese Frage beantworten würden. Wer braucht denn Ihr Buch, beziehungsweise wem würden Sie mal empfehlen, es zu lesen und warum? Sprich, was leistet Ihr Buch, was die von Ihnen implizierten vielen anderen Bücher nicht zu leisten imstande waren?
Ja, nach dem Motto, nichts ist so praktisch wie eine gute Theorie, ist dieses Buch in erster Linie ein Buch, was sich mit den theoretischen Fassungen des Ehrenamts auseinandersetzt. Ich selber komme ja aus der Wirtschaftswissenschaft und da betrachtet man alles Handeln als nutzenorientiertes Handeln. Das heißt, man tut etwas, weil es einem etwas bringt. Das ist nun beim Ehrenamt eine offene Frage, was bringt es mir? Ja, auf der anderen Seite gibt es normative Theorien, die sagen, wir handeln in einer bestimmten Art und Weise, weil das unseren Werten entspricht, also weil wir zum Beispiel Solidarität als einen ganz wichtigen Wert empfinden. Deswegen engagieren wir uns zum Beispiel in einer Gewerkschaft. Meine Position ist, dass alle diese rationalen Handlungstheorien, so würde man das wissenschaftlich bezeichnen, zu kurz greifen, weil sie immer davon ausgehen, dass wir ganz konkrete Ziele haben, in dem einen Fall eben den Nutzen zu maximieren, in dem anderen Fall seine Werte zu realisieren und dann ganz logisch danach handeln, also rational diese dann umsetzen. Faktisch glaube ich, dass wir gar nicht so rational in unserem Handeln sind, dass Emotionen eine große Rolle spielen, dass die Körperlichkeit des Handelns eine große Rolle spielt, dass die Gemeinschaftlichkeit mit anderen zu handeln ganz wichtig ist. Und insofern zeige ich am Beispiel Ehrenamt auf, wie sich unser Handeln eigentlich gestaltet. Und dann stellt man fest, es ist eben nicht alles nutzenorientiert, es ist auch nicht alles nur wertorientiert, und sondern es gibt ganz viele Facetten und das muss man miteinander in Einklang bringen. Wenn man das alles berücksichtigt, dann folgen daraus auch Konsequenzen, wie kann man denn Ehrenamt fördern? Wenn Sie auf der einen Seite denken, die Menschen handeln nur ehrenamtlich, weil sie davon einen Nutzen haben, dann müssen Sie im Prinzip dafür sorgen, dass Hemmnisse zum Ehrenamt wegfallen und der Nutzen möglichst groß ausfällt, dann wird auch viel sich engagiert. Beispielsweise würde man dann auf die Idee kommen, dass junge Leute sich besonders stark dann engagieren, wenn sie über ihr Ehrenamt Qualifikationen erwerben können und Zertifikate. Auf der anderen Seite stellt man aber fest, so einfach ist es gar nicht. Und insofern glaube ich, dass man mit meinem Buch eine gute Erläuterung findet, wie wir eigentlich Ehrenamt verstehen können und mit diesem Verständnis auch Empfehlungen bekommen, wie wir es fördern können in einer etwas komplexeren Weise, als wir das häufig in Empfehlungen zu hören bekommen.
Ich habe mir schon gedacht, dass die Frage, die ich mir da zusammengewurschtelt habe, zu lang und zu kompliziert war, um alle Teilfragen zu behalten. Deswegen, also kein Problem so, es ist gut, dass Sie einen Teil der Frage schon beantwortet haben. Ich stelle auch nochmal die Frage, die jetzt nicht beantwortet wurde, nämlich, wer braucht Ihr Buch? Wem würden Sie mal empfehlen, es zu lesen?
Alle, die im politischen, im öffentlichen Bereich, in Unternehmen oder in Non-Profit-Organisationen tätig sind und mit Ehrenamtlichen zu tun haben, die Ehrenamt fördern möchten oder sich über die Rolle des Ehrenamts in der Gesellschaft einen Überblick verschaffen wollen.
Mhm. Treten Sie mit Ihrem Buch auch an diese Leute heran? Oder hoffen Sie, dass Sie das einfach zum Beispiel über ein Interview bei Radio Frei oder sonst wie mitkriegen, dass es das Buch gibt und dann lesen?
Genau, also in erster Linie ist es natürlich ein wissenschaftliches Buch. Auf der anderen Seite habe ich eine Tagung mit konzipiert, von der ich hoffe, dass sie auch Multiplikatoren erreicht. Und da hoffe ich, dass das sich im nächsten Jahr realisieren lässt. Ich versuche natürlich auch über solche Möglichkeiten wie eben ein Interview bei Radio Frei oder auf unserer Webseite die Aufmerksamkeit für dieses Thema zu erhöhen.
Mhm. Erzählen Sie doch vielleicht mal ein bisschen was über Ihre eigene Motivation, sich diesem Thema zu widmen und dabei genau die Punkte, von denen Sie eben schon gesagt haben, dass das sozusagen der Kern Ihres Buches ist und in dem sich das Buch von anderen Büchern zum Thema Ehrenamt unterscheidet, in den Vordergrund zu stellen.
Mhm. Also meine eigene Motivation rührt so ein bisschen daher, dass ich mich in meiner Jugend und bis heute vielfältig ehrenamtlich engagiert habe und das Gefühl hatte, dass das, was ich in meiner wissenschaftlichen Profession gelernt habe über das Handeln, dort sich überhaupt nicht wiederfindet in ökonomischen Modellen über Handeln oder Arbeit. Wird eigentlich immer nur darüber nachgedacht, welchen Nutzen hat man davon, also möglichst viel Geld zu verdienen. Das ist aber beim Ehrenamt per se ausgeschlossen. Dann könnte man auf die Idee kommen, naja, als Ehrenamtlicher kann man sein Humankapital erweitern, indem man bestimmte Qualifikationen erwirbt. Aber auch das schien mir keine wirklich überzeugende Theorie zu sein darüber, was ich selber im ehrenamtlichen Kontext erfahren habe. Insofern war schon mein Bestreben zu zeigen, dass es ein komplexeres Verständnis von Ehrenamt braucht, um das richtig erklären zu können und dann dementsprechend auch politische Folgerungen daraus zu ziehen.
Im Buch definieren Sie Ehrenamt als Tätigkeiten, die freiwillig sind und nicht auf materiellen Gewinn gerichtet, die gemeinwohlorientiert sind, öffentlich bzw. im öffentlichen Raum stattfinden und in der Regel gemeinschaftlich oder kooperativ ausgeübt werden. Vieles davon haben wir jetzt auch schon besprochen. Gleichzeitig fügen Sie dann aber auch an, dass diese Definition nur für Ihr Buch gilt. Gibt es denn keine allgemeingültige Definition von Ehrenamt?
Also im Prinzip kann man sagen, jede Studie definiert Ehrenamt in ihrer eigenen Weise. Die größte Studie, die es in Deutschland gibt, ist der Freiwilligen-Survey. Der hat im Prinzip diese Definition, wie ich sie genannt habe, auch. Es gibt aber gerade im Bereich des Elements Öffentlichkeit zum Beispiel da auch manchmal Unterschiede. In der letzten Studie des Freiwilligen-Service zum Beispiel wird in Bezug auf Familienarbeit auch die Arbeit im Privaten mit berücksichtigt. Das ist jetzt in meinem Fall nicht der Fall und das ist auch normalerweise bei den meisten Studien außen vor. Das ist bei der letzten Studie mit berücksichtigt worden, weil man nämlich bei der Familienarbeit sehr viel private Arbeit hat und dann wollte man das mit inkludieren. Meines Erachtens ist es aber nicht günstig, die Definition von Ehrenamt je nach Studie immer neu zu verändern, aber faktisch ist es so.
Können wir da mal irgendwie ein Beispiel machen? Also Familienarbeit und private Arbeit, ich kann mir so ungefähr was darunter vorstellen, aber ich weiß gar nicht, ob ich da richtig liege, wenn ich mir da was darunter vorstelle.
Also zum Beispiel, wenn ich die Kinder meiner Schwester beaufsichtige, dann ist das Familienarbeit und kein Ehrenamt. Mhm. Wenn aber in einer Organisation, nehmen wir an, eine Krabbelgruppe, die in einem Gemeindezentrum sich trifft, jemand sich findet, der sich um die Kinder kümmert, dann kann man das Ehrenamt nennen. Also okay. Da ist praktisch die Unterscheidung zwischen privat und öffentlich.
Mhm. Es gibt ja in Ihrer Definition verschiedene Faktoren, die dann halt das Ehrenamt beschreiben. Gibt es denn über diese Faktoren hinaus auch noch andere Faktoren, die eine Rolle für Ehrenamt spielen können?
Also es gibt Studien, die noch weitere Faktoren definieren, zum Beispiel, ob es eine Beauftragung gibt durch eine öffentliche Institution oder nicht. Das spielt jetzt für meine Studie überhaupt keine Rolle. Das war aber zum Beispiel zu den Anfangszeiten, als das Ehrenamt gerade im 19. Jahrhundert begann, eine besondere Rolle zu spielen, von größerer Bedeutung. Also das ist mehr ein historisches Element. Dann gibt es andere Elemente, die im Prinzip interessant sind, um Ehrenamt, also innerhalb des Ehrenamts verschiedene Formen zu unterscheiden. Also zum Beispiel die Regelmäßigkeit, in der es stattfindet, ob es projektförmig stattfindet oder dauerhaft. Das sind Dinge, die jetzt nicht entscheidend sind, ob es sich jetzt um Ehrenamt handelt oder nicht, sondern um die verschiedenen Formen des Ehrenamts nochmal intern zu differenzieren, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob man jeden Monat bei der Freiwilligen Feuerwehr irgendeine Tätigkeit macht oder ob man punktuell für einen Monat sich engagiert bei den Flüchtlingen in der Turnhalle der Universität.
Sie schreiben in Ihrem Buch, soweit ich es lesen konnte, viel darüber, dass dem Ehrenamt Anerkennung zukommen muss, quasi, dass wir in einer Anerkennungskultur für das Ehrenamt arbeiten müssen. Dazu habe ich jetzt mehrere Fragen. Zum Beispiel, wer muss denn daran arbeiten? Wem fällt denn diese Rolle zu?
Also für meine Begriffe sind es verschiedene Institutionen, die auf diese Anerkennungskultur reagieren müssten. Das ist einmal der Staat, weil der Staat natürlich auch vom Ehrenamt lebt, nicht in dem Sinne, dass das Ehrenamt den Sozialstaat ersetzen kann, das ist ein häufiges Missverständnis, sondern in dem Sinne, dass wir mit dem Ehrenamt praktisch ausdrücken, was die Werte einer Gesellschaft sind, und zwar in einer pluralen Gesellschaft. Und insofern finde ich es sehr wichtig, dass der Staat auch diesen zivilgesellschaftlichen Engagement einen deutlichen Platz einräumt und darauf verweist, dass der Staat natürlich aus diesen zivilgesellschaftlichen Wurzeln lebt und dem auch eine Öffentlichkeit einräumen muss. Auf der anderen Seite sollte diese Anerkennung nicht nur vom Staat kommen, sondern von der Gesellschaft insgesamt und von den Medien zum Beispiel, die das dann auch entsprechend transportieren, aber durchaus auch von Unternehmen, ja, die ja eine wichtige Rolle in modernen Gesellschaften einnehmen und die für meine Begriffe erst in den letzten Jahren die Bedeutung des Ehrenamts auch für sich entdeckt haben.
Wie könnte das passieren? Also welche Mittel und Wege könnten da beschritten werden, ergriffen werden?
Also da gibt es verschiedene Wege. Zum einen einmal die Unterstützung natürlich des Ehrenamtes. Dazu haben sowohl Staat als auch Non-Profit-Organisationen als auch Unternehmen unterschiedlichste Möglichkeiten, das zu unterstützen, sowohl institutioneller Art als auch finanzieller Art oder struktureller Art. Auf der anderen Seite natürlich auch, indem man es nennt, indem man es öffentlich macht, indem man es auch lobt. Das ist auch etwas Wichtiges und wir alle wissen, wie wichtig es ist, nicht nur etwas getan zu haben und dafür dann das Ergebnis zu haben, zu wissen, okay, das war jetzt in Ordnung, sondern auch von jemand anderen gesagt zu bekommen, das hast du gut gemacht. Das ist wichtig.
Eine der für mich in der Vorbereitung zentralsten Fragen, wo ich mir gedacht habe, das habe ich mir ja noch nie gestellt, diese Frage ist, warum muss denn daran gearbeitet werden, an dieser Anerkennungskultur? Wer ist denn der Adressat dieser Arbeit dann? Wem scheint da noch nicht aufgegangen zu sein, dass Ehrenamt Anerkennung verdient und wer muss dafür heute immer noch sensibilisiert werden?
Also ich glaube, da treffen wir zwei Ebenen. Das eine ist jedes einzelne Individuum, das heißt wir alle haben natürlich ein Interesse daran, als Personen anerkannt zu sein. Und zu unserem Selbstsein gehört nicht nur, dass wir ein ökonomisches Auskommen haben, sondern dass wir auch unsere eigene Identität ausdrücken können. Früher hat man Selbstverwirklichung oder so etwas gesagt. Aber es geht im Prinzip darum, seine eigenen Vorstellungen dessen, was gut ist, was wichtig ist, die eigenen Werte auch ausdrücken zu können. Und das kann man im Rahmen des Ehrenamts sehr gut. Und vor allen Dingen, es ist nicht an bestimmte kognitive Fähigkeiten geknüpft. Das heißt, jeder kann mit dem, was er tut, seine eigene Persönlichkeit ausdrücken und muss nicht dafür ein Philosophiestudium absolviert haben. Und auf der zweiten Ebene geht es um das Selbstverständnis einer Gesellschaft. Das heißt, wir als Gesellschaft wollen natürlich nicht nur funktionieren, in dem Sinne, dass unsere Infrastruktur klappt, dass es Arbeitsplätze gibt, dass alle ein Dach über den Kopf haben, sondern wir wollen auch eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was denn eine gute Gesellschaft ist. Und diese Vorstellung müssen wir immer wieder uns auch selber klar machen. Und die können wir uns klar machen, indem wir zum Beispiel Ehrenamt anerkennen, indem wir sagen, das finden wir gut. Also wenn zum Beispiel die Helfer jetzt bei der ganzen Flüchtlingsproblematik Anerkennung erfahren von allen Seiten und man sagt, jawohl, das ist auch Ausdruck unserer Gesellschaft, denn wir wollen eine offene Gesellschaft sein, eine Gesellschaft, die die Menschenrechte wertschätzt, die sich dafür einsetzt, die tolerant ist, die friedlich ist, dann drücken wir mit der Anerkennung des Ehrenamts dieses aus. Und da wir eine plurale Gesellschaft sind, können wir nicht einfach sagen, okay, es gibt genau dieses eine Ding, das wird gelobt und damit haben wir klar gesagt, wie wir sind, sondern wir sind eine Gesellschaft, die ganz viele unterschiedliche Werte hat, die aber alle eine Facette zu diesem Guten einer Gesellschaft beitragen. Und wenn wir im Prinzip dieses plurale Feld, sei es im Umweltschutz, in der Kultur, in der Bildung benennen, dann können wir sagen, okay, unsere Gesellschaft steht dafür, diese Vorstellung von einer guten Gesellschaft wollen wir unterstützen. Und dieses Selbstverständnis, dieses immer wieder sich sagen können, dazu gehöre ich, das sind wir, so wollen wir sein. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, was häufig vergessen wird.
Also im Prinzip, wenn ich das richtig verstanden habe, würde am Ende jeder jeden adressieren.
Nicht jeder jeden, weil wir wissen ja, dass in einer Gesellschaft nicht alle Menschen sich ehrenamtlich engagieren, sondern wir haben üblicherweise in Deutschland etwa ein Drittel der Gesellschaft, die sich ehrenamtlich engagieren, ein Drittel, die es sich vorstellen könnten, sich zu engagieren, und ein Drittel, die gar kein Interesse an bürgerschaftlichem Engagement haben. Trotzdem kann man sagen, dass die Personen, die sich engagieren, für das Bild unserer Gesellschaft stehen. Ja, und wenn wir auch diejenigen, die sich selber nicht engagieren wollen, sagen können, das finde ich gut, dann drückt man damit etwas aus, wie unsere Gesellschaft sein sollte. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sein.
Ein zentraler Punkt im Buch, zu dem Sie immer wieder zurückkehren, ist ja die Motivation der Menschen für ihre eigene ehrenamtliche Betätigung. Und das sind eine ganze Menge Einzelpersonen, Einzelschicksale, Einzelmeinungen. Inwieweit können die denn überhaupt zusammengefasst werden und dann dazu beitragen, dass das Ehrenamt als Ganzes besser zu verstehen und zu fördern ist?
Also die Motivation ist natürlich immer was ganz Wichtiges und die hängt ganz stark mit den Erfahrungen zusammen, die man selber gemacht hat und die man im Handeln erlebt. Insofern hat das auch immer auch eine emotionale Komponente, die von größter Bedeutung ist. Man kann schlecht sagen, ja, ich finde, was weiß ich, Toleranz zum Beispiel einen ganz wichtigen Wert, und dann fragt man sich ja, und nun? Und die Erfahrung, was Toleranz dann wirklich ist, erfährt man eben in konkreten Begebenheiten, Handlungen, Begegnungen mit Menschen und so weiter. Insofern ist es ganz wichtig, auch einen Handlungsraum zu haben und nicht nur ein theoretisches Konzept. Und deswegen ist für meine Begriffe das Ehrenamt so von Bedeutung. Die Bedeutung für den Einzelnen ist im Prinzip, dass wir alle das Gefühl haben müssen, wie wir unsere Vorstellungen von dem Guten, von Gemeinschaft, auch wie wir Spaß haben können in einer Gesellschaft, mit den Notwendigkeiten unseres Lebens, also auch mit den Zwängen, denen wir unterliegen, in Einklang bringen können.
Sie schreiben auch sehr viel über Ethik, Werte, Normen und Moral und haben sich auch anscheinend viel mit Philosophie auseinandergesetzt für dieses Buch. Warum sind denn solche Begriffe Ihrer Ansicht nach ausgerechnet mit dem Ehrenamt so eng verknüpft? Oder sind Sie das vielleicht gar nicht und es liegt einfach nur an der speziellen Perspektive, die Sie zum Thema eingenommen haben, dass es so scheint, als gäbe es da eine enge Verbindung?
Also ganz sicher hängt das natürlich auch mit meiner eigenen Perspektive zusammen. Ich selber bin ja Wirtschaftsethikerin und beschäftige mich eben mit den ethischen und moralischen Fragen in der Wirtschaft. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Ehrenamt unverständlich bleibt, wenn man es nicht auch unter einer Perspektive von Werten und Moral betrachtet. Das kann man auch einfach an der Tatsache erkennen, dass Non-Profit-Organisationen, also Vereine, Organisationen wie Greenpeace oder Amnesty International, keine Daseinsberechtigung hätten, wenn sie nicht ihre Mission, die also mit ihren Werten verbunden sind, hätten. Also wenn man von Greenpeace das Ziel wegnimmt, die Natur zu erhalten und nur noch ein Unternehmen hat, das irgendwelche Mitgliedschaften verwaltet oder Einnahmen generiert aus Sponsoringverträgen, dann würde man keine Notwendigkeit mehr für diese Organisation sehen. Und insofern brauchen alle diese Non-Profit-Organisationen eine ganz klare Mission, die mit ihren Werten, also mit dem, wofür sie wirklich stehen, verknüpft ist. Und Ehrenamt findet immer in solchen Organisationen statt. Insofern ist also die Notwendigkeit, dass es immer zu einer bestimmten Mission, zu einer bestimmten Wertorientierung verknüpft ist, eine ganz große Rolle. Ich glaube aber, dass diese Verknüpfung mit den eigenen Werten nicht nur bei Non-Profit-Organisationen zentral ist, sondern auch bei Unternehmen und bei jedem Menschen, weil auch Unternehmen die zwar sagen, ich muss Gewinne machen, nicht nur ihre Daseinsberechtigung aus Gewinnen haben, sondern aus ihrem materialen Sachziel, also meinetwegen die Produktion von Brot oder Brötchen. Und das ist eben mehr als nur Gewinn erzielen und das Einkommen der Angestellten und des Unternehmers.
Sie haben in Ihrem Buch viel über die Motive derjenigen geschrieben, die ehrenamtlich tätig sind. Mich interessiert aber auch die andere Seite. Was sind denn die Motive von staatlicher Seite oder ich sag mal von denjenigen, die den Menschen anbieten, ihr könnt hier ein Ehrenamt ausüben, dieses Beschäftigungsverhältnis, wie ich es jetzt mal in Anführungsstrichen nenne, anzubieten oder nahezulegen?
Also da muss man klar unterscheiden zwischen Staat und Non-Profit-Organisationen. Der Staat hat natürlich ein bestimmtes Interesse, dass es Ehrenamt gibt, weil er selber weiß, dass der Staat nicht all das leisten kann, was die Zivilgesellschaft leistet. Und zwar nicht so sehr in dem materiellen Sinne, sondern vor allen Dingen in dem ideellen Sinne, den ich auch vorhin besprochen habe, wo es um Fragen des Zusammenhalts in einer Gesellschaft geht. Insofern ist der Staat angewiesen darauf, dass es eine lebendige Zivilgesellschaft gibt. Auf der anderen Seite, Non-Profit-Organisationen, die haben natürlich ein massives Interesse an Ehrenamtlichen, weil sie diese brauchen, um ihre Mission erfüllen zu können. Ja, also wenn sie eine Non-Profit-Organisation gründen, was weiß ich, mit 3 Leuten und sagen, ja, wir wollen uns jetzt für dieses Thema engagieren, nehmen wir mal an Korruptionsbekämpfung, dann müssen sie eine Organisation schaffen und einen Verein und dann versuchen, Mitstreiter zu finden, die diese Ziele, die sie haben, ebenfalls wichtig finden und sie dann darin unterstützen. Und insofern ist die Motivation von Non-Profit-Organisationen natürlich vor allen Dingen Mitstreiter zu finden, weil sie von ihrer Sache überzeugt sind, ja, und natürlich auch Unterstützung dafür haben wollen.
Was ich mich manchmal frage, ist, ob durch Ehrenamt nicht eher tendenziell zu viel Arbeit geleistet wird, die eigentlich bezahlt werden müsste und um die sich im Prinzip der Bund, das Land, die Kommunen oder sonst wer mit einer soliden Förderung kümmern müsste. Ist Ehrenamt so gesehen nicht irgendwie auch Ausbeutung im großen oder größeren Stil?
Wenn man das so bauen würde, ja. Aber ich glaube ja, dass Ehrenamt eben nicht den Sozialstaat substituieren kann, also ein Ersatz dafür sein kann, sondern etwas anderes ist. Das heißt, die Leistungen, die der Staat als im Rahmen eines Sozialstaates bereitstellt, können nicht durch Ehrenamtliche geleistet werden und auch nicht aufgefangen werden. Also es ist ein verbreiteter Irrtum zu denken, wir brauchen mehr Personen, die sich im Bereich der Pflege zum Beispiel engagieren und weil das der Staat nicht bezahlen kann, sollen das ehrenamtlich machen. Das halte ich für totalen Quatsch. Es ist nicht möglich, sozialstaatliche Leistungen auf Ehrenamtliche zu übertragen. Und es hätte auch große Probleme, sage ich mal, was Rechtssicherheit und so weiter angeht. Ich glaube aber, dass Ehrenamt aus einem anderen Grund wichtig ist, weil es nämlich ergänzend zum Sozialstaat etwas ganz anderes leistet, nämlich das, was ich eben genannt habe, dieses Selbstverständnis, wofür stehen wir eigentlich als Gesellschaft, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und welche Werte verbinden wir eigentlich mit unserer Gesellschaft.
Wie sehen Sie denn dieses Verhältnis aktuell? Also wie ist es denn für Sie? Sie haben sich jetzt mit dem Thema sehr lange beschäftigt. Es gibt viel Ehrenamt und es gibt dann auf der anderen Seite den Staat. Und wie viel nimmt denn das Ehrenamt dem Staat wirklich an Arbeit ab, die er eigentlich machen müsste oder andersrum?
Also da bin ich mir nicht sicher, ob wirklich das Ehrenamt dem Staat Arbeit abnimmt, die er machen müsste. Ich glaube tatsächlich, dass es in manchen Bereichen, wenn bestimmte neue Felder entstehen, wo man sagt, hier gibt's eine bestimmte Mangelsituation und es entsteht eine Non-Profit-Organisation, die sich darum kümmert, die dann sagt, okay, das wollen wir machen, beispielsweise Hospize. Und der Staat reagiert dann irgendwann mal darauf, wenn er merkt, das ist ein Bedarf, den wir als Gesellschaft für so wichtig erachten, dass das nicht eine Angelegenheit ist, die von der Zivilgesellschaft geleistet werden sollte, sondern das ist etwas, wo wir denken, jeder sollte einen Anspruch darauf haben und entsprechend werden dann Gesetze geschaffen, die das dann ermöglichen, dass es auch tatsächlich unterstützt wird. Da gibt es dann tatsächlich Felder, die von dem Bereich der Ehrenamtlichkeit in den Bereich der Professionalität wandern. Und es könnte sein, dass es andere Bereiche gibt, von denen man sagt, das ist eigentlich nicht notwendig, dass der Staat sich um diese Aufgaben kümmert. Das kann man eigentlich auch der Zivilgesellschaft überlassen. Diese Fragen, das sind rein politische Fragen. Da muss sich jede Gesellschaft selber überlegen, was sind denn für uns die essentiellen Themen, wo wir sagen, das ist eine staatliche Aufgabe, das wollen wir, dass jeder ein Recht darauf hat, diese Leistung oder so zu bekommen. Oder das ist eine nicht staatliche Aufgabe, das ist eine mögliche Aufgabe, die könnte auch die Zivilgesellschaft übernehmen, wenn das in diesem lokalen Kontext zum Beispiel von besonderer Bedeutung gesehen wird.
Wir kommen jetzt in den hart spekulativen Bereich. Wie würde Deutschland denn aussehen ohne Ehrenamt?
Ja, ich glaube, Deutschland würde ohne Ehrenamt doch ganz anders aussehen. Vielleicht wären dann viel stärker soziale Netze, die auf familiären Beziehungen gründen, von größerer Bedeutung als zum Beispiel solche Netze, die sich in Vereinen oder Initiativen bilden. Das würde auf jeden Fall eine andere Art der Gesellschaft implizieren. Ich glaube nicht, dass deswegen keine sozialen Kontakte vorhanden wären, aber ich glaube, dass die sich anders organisieren würden. Und es gibt ja auch Gesellschaften, in denen zum Beispiel die Kontakte über familiäre Netze und Netzwerke viel stärker sind, sodass es da auch andere Verpflichtungen innerhalb einer Gesellschaft gibt.
Und jetzt die harte Spekulation in die genau andere Richtung, nämlich wie könnte Deutschland aussehen, wenn wir das Potenzial derjenigen, die grundsätzlich bereit wären, sich ehrenamtlich zu betätigen, voll ausschöpfen würden?
Ja, ich glaube, es wäre noch bunter. Es würde sich noch viel mehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was an Ehrenamt möglich ist, realisieren lassen. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass die gegenwärtigen Ehrenamtler doch aus bestimmten Schichten kommen, also in der Regel gut ausgebildet sind, nicht ganz arm, überwiegend männlich, und so dass Personen, die entweder sehr jung sind oder auch ältere, also nicht im mittleren Alter sind, Frauen, Ausländer, Menschen aus schwächeren sozialen Schichten bisher im Ehrenamt unterrepräsentiert sind und deren Bedürfnisse, Ideen, Kreativitätspotenziale werden momentan nicht ausreichend in unserer Gesellschaft genutzt. Und insofern glaube ich, dass sich eine Gesellschaft oder Deutschland, wenn es diese Potenziale noch stärker aktivieren würde, nochmal bunter und vielleicht auch interessanter darstellen würde.
Sie haben sich ja sehr eingehend mit dem Thema beschäftigt und es scheint auch irgendwie ein Kernziel Ihrer Arbeit gewesen zu sein, herauszufinden, wie die staatliche Förderung des Ehrenamts in Deutschland derzeit aussieht und wie sie eventuell noch optimiert werden könnte. Was ist Ihnen denn in dieser Hinsicht aufgefallen?
Also in Bezug auf die staatliche Förderung kann man sagen, dass in den letzten Jahren ja doch sich einiges getan hat in Bezug auf das Ehrenamt, gerade auf der institutionellen Ebene. Neben dem Staat habe ich ja auch noch zwei weitere Akteure für die Förderung des Ehrenamts benannt. Das ist einmal die Wirtschaft und auf der anderen Seite die Non-Profit-Organisationen selber. Ich glaube, dass man auf verschiedenen Ebenen das Ehrenamt unterstützen kann. Also das, was ich eben schon nannte, die institutionelle Förderung, das ist zum Beispiel, dass es für Ehrenamtliche nicht von Nachteil sein darf, wenn sie sich ehrenamtlich engagieren. Also zum Beispiel muss man die Kosten, die mit dem Ehrenamt verbunden sind, wenn man zum Beispiel beim anonymen Sorgentelefon mitarbeitet, sollte man nicht noch Telefonkosten tragen müssen oder so etwas. Aber auch andere Punkte, wie zum Beispiel Aufwandsentschädigung, wenn man Kosten hat für Fahrtzeiten und so etwas, müssen berücksichtigt sein. Das ist schon relativ stark von staatlicher Seite aus passiert. Die entsprechenden Pauschalen in den Steuergesetzen sind verändert worden und es gibt auch Informationsstellen, also die Freiwilligenzentralen zum Beispiel, sind solche Institutionen. Und es wird auch im Bereich der Anerkennung einiges getan, auch von staatlicher Seite aus. Ich glaube, dass Potenziale gerade im Bereich der Wirtschaft noch sehr groß sind und ich glaube, dass auch Non-Profit-Organisationen einiges tun können, um das Potenzial der Ehrenamtlichkeit besser auszunutzen.
Ich kann mir immer irgendwie, Staat und Ehrenamt kann ich mir vorstellen, auch Non-Profit-Organisationen und Ehrenamt kann ich mir vorstellen, wo ich immer Probleme habe, mir da irgendwas vorzustellen, ist Wirtschaft oder Unternehmen und Ehrenamt. Da weiß ich immer nicht, wie das genau miteinander verknüpft werden soll oder wie das miteinander verknüpft werden kann. In welcher Art und Weise übernimmt denn die Wirtschaft Verantwortung für den Ehrenamtsbereich und was ließe sich da vielleicht noch anregen, damit es besser wird?
Also Unternehmen haben meines Erachtens in den letzten Jahrzehnten festgestellt oder auch feststellen müssen, dass sie als gesellschaftliche Akteure auch Verantwortung tragen und Verantwortung übernehmen müssen. Manchmal nicht immer zu ihrer Freude, wenn sie im Rahmen von bestimmten Skandalen von der Zivilgesellschaft angegangen wurden. Man denke nur an Nestle mit dem Skandal zur Babynahrung oder Shell Ölplattform und so weiter. Diese neuen Rolle als gesellschaftliche Akteure, die ja gerade in einer globalen Welt den Unternehmen immer stärker zufällt, versuchen viele Unternehmen auch aktiv entgegenzukommen und zu schauen, was sie dort tatsächlich machen können. Und das Corporate Volunteering ist eben ein Aspekt, in dem sie versuchen, ihre gesellschaftliche Verantwortung umzusetzen. Konkret kann das bedeuten, dass zum Beispiel Unternehmen so etwas wie ein Corporate Volunteering Day einführen. Das gibt's also gerade in den USA schon vielfach, aber auch große Unternehmen in Deutschland machen das. Das heißt, an einem Tag im Jahr arbeitet die gesamte Belegschaft nicht für das Unternehmen, sondern zum Beispiel für den benachbarten Kindergarten und bringt dort den Spielplatz in Stand. Das hat auf der einen Seite natürlich immer so einen Teambildungseffekt für das Unternehmen selber. Wir tun etwas gemeinsam und es ist was Sinnvolles und es ist irgendwie toll und macht auch Spaß. Und auf der anderen Seite zeigt das Unternehmen, uns ist unsere Umgebung nicht egal, sondern wir wollen etwas hier in unserem lokalen Bereich tun. Das ist ein Beispiel. Es gibt aber auch andere Beispiele, zum Beispiel Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Zeitkonten für Ehrenamt zur Verfügung stellen. Die sagen, im Rahmen der Arbeitszeit kann man pro Monat, was weiß ich, 5 Stunden für sein Ehrenamt aufwenden und kriegt das praktisch wie Arbeitszeit bezahlt. Oder aber Unternehmen stellen Infrastruktur zur Verfügung, also zum Beispiel kostenloses Kopieren und so weiter für eine Non-Profit-Organisation. Ein weiteres Beispiel, wie Unternehmen Corporate Volunteering umsetzen, ist zum Beispiel, wenn Führungskräfte für eine bestimmte Zeit, meinetwegen einen Monat, in sozialen Einrichtungen tätig werden. Das wird oft auch als Weiterbildungsmaßnahme angesehen, weil dort ganz andere Fähigkeiten von Führungskräften gerade im sozialen Bereich gefördert werden und dadurch auch so ein Blickwechsel entsteht für verantwortliche Personen in Unternehmen.
Ich habe ja im Buch nicht ganz rausgekriegt, ob Sie sich nur mit Deutschland befassen oder ob Sie auch darüber hinaus sehen. Ich habe hin und wieder Deutschland das Wort gelesen, aber ich habe nie so richtig herausbekommen, ob es nicht auch um Europa gehen könnte oder um die Weltlage. Mhm. Deswegen stelle ich die Frage jetzt mal sehr allgemein, wie zufrieden sind Sie denn im Moment mit der Ehrenamtssituation.
Also mein Buch beschäftigt sich ja mit einem theoretischen Konzept und das gilt natürlich ganz unabhängig von dem lokalen Kontext. Die konkreten Beispiele, die ich untersucht habe, beziehen sich aber alle auf Deutschland. Wie zufrieden bin ich mit der Ehrenamtssituation insgesamt? Ich weiß nicht, ob man da von Zufriedenheit sprechen kann. Für meine Begriffe gibt es sehr unterschiedliche Ehrenamtskulturen. Wir haben zum Beispiel in den USA eine ganz starke Ehrenamtskultur. Da gehört es praktisch dazu, dass man sich ehrenamtlich engagiert. Also in einem viel stärkeren Ausmaß, als wir das hier in Deutschland kennen. Wir haben andere Länder, wo Ehrenamtskultur keine Rolle spielt. Und ich weiß nicht, ob man jetzt klar sagen kann, ja, das eine ist unbedingt erstrebenswert oder das andere ist erstrebenswert. Man muss auch immer genau schauen im Detail, worum geht's da? Geht es wirklich darum, eine plurale, tolerante, weltoffene Gesellschaft damit zu realisieren? Oder gibt es auch die Möglichkeit, über solche Organisationen auch schlechte Ziele zu verfolgen. Ich habe ja in meinem Ehrenamtsbegriff speziell die Gemeinwohlorientierung als wichtigen Punkt benannt. Das dient vor allen Dingen dazu, ein bestimmtes Engagement, das quasi ehrenamtlich erbracht wird, von Institutionen, die eben nicht gemeinwohlorientiert sind, auszuschließen. Beispielsweise weiß man, dass rechtsradikale Organisationen in ländlichen Gebieten versuchen, zum Beispiel Sportvereine oder so etwas zu unterwandern. Und diese Form von Engagement würde aus meiner Ehrenamtsdefinition herausfallen, weil das eben nicht gemeinwohlorientiert ist, sondern mit einer bestimmten, eben nicht universalistischen Vorstellung von Wohl, nämlich für nur eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen, verknüpft ist. Und insofern muss man da schon auch genau hinschauen, wovon man redet.
Das hätten jetzt schon schön abschließende Worte sein können. Trotzdem stelle ich noch meine letzte Frage, nämlich gibt es abschließend noch etwas, was ich Sie nicht gefragt habe, was Sie aber zum Thema unbedingt noch loswerden möchten?
Also, ich glaube, ich habe jetzt zu allem was gesagt. Aber ich glaube, die wichtigste Botschaft, sage ich mal, aus meinem Buch ist, dass Ehrenamt etwas Wichtiges für den Einzelnen, aber auch für unsere Gesellschaft, weil wir uns darin vergewissern, wer wir sein wollen und wer wir als Gemeinschaft sind. Und ich glaube, gerade in einer Gesellschaft, die heute von auch großen Herausforderungen steht in Bezug auf Inklusion und Toleranz und angesichts der Wahlergebnisse heute in Frankreich von den Regionalwahlen, wo der Front National die stärkste Macht geworden ist. Und da muss ich sagen, sind solche Elemente, wo wir uns vergewissern, wer wir eigentlich sein wollen und wie wir sein wollen, total wichtig.
Da muss ich jetzt aber doch nochmal nachhaken. Also es klingt ein bisschen so, deswegen muss ich mal die Frage so provokativ stellen. Glauben Sie, dass mit einer höheren Ehrenamtsbeteiligung oder mit einem bunteren, breiter aufgestellten Ehrenamt sowas wie zum Beispiel ein Wahlerfolg der Front National hätte verhindert werden können?
Das glaube ich so nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man mit Fremden mehr zu tun hat, wenn man den Austausch miteinander hat, wenn Fremde besser in die Gesellschaft integriert wären, dann hätte man diese Ergebnisse vielleicht nicht. Und ich glaube, dass für diese Integrationsleistung eben Ehrenamt und Zivilgesellschaft eine ganz große Rolle spielen. Das kann der Staat nicht alleine. Und deswegen, glaube ich, ist da schon ein Zusammenhang zwischen dem Front National auf der einen Seite und einem nicht gelungenen Integration von Menschen mit, ja, das sind ja in der Regel Franzosen, aber maghrebinischen Wurzeln, sage ich mal, zusammenhängt. Ja. Insofern, diese Jugendlichen, die keine Chance haben, die in den Banlieues leben, die keine Arbeitsplätze finden, die Jugendlichen in Nordfrankreich, die sich nicht integriert wiederfinden, keine Arbeitsplätze haben und keine Perspektive sehen. Das ergibt zusammen ein riesiges Potenzial für den Front National. Und ich glaube, dass es tatsächlich ein großer Bedarf gibt, das aufzufangen. Ich habe selbst eine Freundin, die in Frankreich im Bereich der sozialen Arbeit tätig ist und die das auch immer wieder bestätigt, dass wenn man erstmal Begegnungsmöglichkeiten schafft und Austauschmöglichkeiten schafft, die Vorurteile zurückgehen. Es ist auch bekannt, gerade in den Bundesländern in Deutschland, wo die wenigsten Ausländer sind, sind die Vorurteile gegenüber Ausländern am größten.
Das ist jetzt ein nicht so schönes Schlusswort. Ich bedanke mich aber trotzdem für das Gespräch.
Gerne.